Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig. Guten Abend. Das Private ist politisch, ein Spruch aus der zweiten Welle der Frauenbewegung der 70er Jahre. Wie viel Frauenbewegung aktuell in der Politik, genauer im Koalitionsvertrag zu finden ist, das beleuchten wir heute ebenso wie deutsche Stadtplanung im europäischen Vergleich. Und wir stellen im Rahmen einer Ausstellung die große Frage, wie wir generell heute leben. Zunächst aber zum viel diskutierten Koalitionsvertrag. Bei aller Freude darüber, dass sich CDU und SPD auf einem konstruktiven Weg befinden, gibt es jede Menge Gegenwind. So wollen die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, nicht zustimmen. Der linke Flügel ist ebenso wenig begeistert und Teile der CDU fürchten zu viel Sozialdemokratie. Verhandelt haben den Vertrag vor allem Männer. Sowohl in der sogenannten Steuerungsgruppe wie auch in den Arbeitsgruppen dominierten sie die Runden. Beim Ressort Finanzen, da waren sie gleich ganz unter sich. Die Soziologin Caroline Wiedemann ist Professorin an der Makromedia-Universität Hamburg und Autorin des Buchs Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Sie habe ich zunächst gefragt, die Steuerungsgruppe, die Arbeitsgruppen, die über den Koalitionsvertrag verhandelt haben, waren nicht paritätisch besetzt. Aktuell sind nur ein Drittel Frauen im Bundestag vertreten. Wir waren schon mal weiter. Woran liegt das?
Das ist Teil einer international zu beobachtenden Entwicklung, die wiederum dem Rechtsruck entspricht. Und in dem Rechtsruck, den wir überall beobachten und den in Deutschland nicht nur die AfD, sondern auch die Parteien der sogenannten Mitte stark vorangetrieben haben. Diese Parteien haben vorangetrieben, dass sich die gesamte politische Landschaft nach rechts bewegt und damit auch nicht nur rassistische Politik immer salonfähiger wieder wird, sondern auch sexistische und frauenverachtende Politik. Und das spiegelt sich dann auch eben in der Besetzung der wichtigen Ämter und des Bundestages und auch eben schon der Besetzung der Gruppe, die den Koalitionsvertrag verhandelt hat, dass da Frauen nicht gleichermaßen vertreten sind wie Männer. Das ist ein Skandal, ein sexistischer.
Das fand ich, war ja sehr starker Tobak, was Sie da sagen. Blicken wir jetzt aber mal ganz konkret auf das Koalitionspapier, beispielsweise das Ehegattensplitting 1958 per Gesetz verankert. Immer wieder haben Regierungen versprochen, erwogen, es abzuschaffen. Schwarz-Rot findet es nicht mal der Rede wert. Es bleibt einfach bestehen. Gut oder schlecht für die Frauen?
Dass das Ehegattensplitting nicht mal der Rede wert ist im Koalitionsvertrag, ist natürlich schlecht. Feministische Gruppen, aber auch gar nicht unbedingt nur feministische Gruppen, sondern auch, sagen wir mal, die Ampelregierung hatte schon längst vor, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Es stand seit Jahrzehnten eigentlich schon in der Kritik, weil es nämlich die Ehepaare steuerlich stark begünstigt, bei denen ein Part deutlich mehr verdient als der andere. Und wir haben in Deutschland nach wie vor die Situation, dass gerade bei heterosexuellen Paaren mit Kindern es dann so ist, dass auch gerade durch die Pause mit dem Kind oder dann eben die ersten Jahre eines Kleinkindes die Frauen weniger verdienen als Männer, weil sie öfters noch in Teilzeit gehen. Und dass genau solche Aufteilungen werden durch das Ehegattensplitting begünstigt. Das heißt, es werden durch das Ehegattensplitting weiterum sexistische Verhältnisse in der Arbeitsteilung zwischen Paaren aufrechterhalten.
Es gibt ja aber durchaus auch Dinge, die verbessert werden. Also beispielsweise härtere Strafen für Gewalt gegen Frauen, ein Führerscheinentzug, wenn Unterhalt nicht gezahlt wird. Also gibt es nicht dennoch auch Schritte in die richtige Richtung?
Ganz kleine. Es ist aber eben deutlich, auch bezüglich eben des Gewaltschutzes, ist der Koalitionsvertrag oder das, was jetzt eben vorgeschlagen wurde, ist deutlich hinter dem zurückgeblieben, was man sich von einer progressiven Regierung versprochen hätte. Die Frauenhauskoordinierung kritisiert diesen Koalitionsvertrag total scharf, weil eben Gewaltprävention eigentlich überhaupt nicht vorgesehen ist. Da wird überhaupt nicht groß drüber gesprochen, dass zum Beispiel geschlechtersensible Pädagogik in der Schule implementiert werden muss, dass es nicht nur darum geht, im Nachhinein wenn schon Gewalt passiert ist, eben Täter mehr zu bestrafen beispielsweise. Das ist auch wiederum ein Kritikpunkt, der aus einer feministischen Perspektive, die darum bemüht ist, endlich Geschlechter in Deutschland gleichzustellen und sich gegen Gewalt, gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu wenden, aus dieser Perspektive ist der Koalitionsvertrag in sehr vielerlei Hinsicht zu kritisieren.
Ja, jetzt lässt sich immer, finde ich, sehr leicht mit dem Finger auf die Politik, auf Unternehmen zeigen, wo ja auch nach wie vor nicht gerade viele Führungspositionen mit Frauen besetzt sind. Aber der vermeintlich weltoffene Kulturbetrieb, der ist auch nicht so viel besser. An der Spitze von Kulturinstitutionen stehen meistens Männer. Die Leitung von Schauspielhäusern, Museen liegt immer noch häufig in Männerhand. Und auch in der Popkultur, da sieht es nicht viel besser aus. Eine Studie, die besagt aus dem vergangenen Jahr, 20% Frauen. Wie kann das sein?
Aber genau dieses Thema hängt, würde ich sagen, auch zusammen mit dem, was wir gerade angesprochen haben. Wenn schon bei Kleinkindern letztlich sexistische Weltbilder implementiert werden, wenn schon eben in Grundschulen Kinder letztlich mit der Tatsache, dass immer noch Männer ihnen in Kinder- und Schulbüchern als diejenigen präsentiert werden, die Ärzte sind, die Professoren werden, die Politiker sind und Frauen als diejenigen, die dann im Zweifel mal Krankenschwester werden, dann wird auch natürlich schon bei Kindern ein Bild auf Geschlechter geprägt, das dann auch weiter dazu führt, dass Frauen und queere Kinder, dass sie abgewertet werden, dass ihnen auch nicht zugetraut wird, dass sie derartige Genies sein können wie Jungen und dass sie sich selber auch nicht zutrauen. Und da gibt es eben Studien, die zeigen, dass es nach wie vor etwa in Kinderbüchern ganz stark noch sexistische Rollenbilder vermittelt werden. Natürlich sind Seilschaften, Männerseilschaften im Kulturbetrieb. Wenn man sich die anguckt, sieht man auch, warum immer wieder Frauen auch keinen Platz finden, sich nicht zugehörig fühlen, verunsichert sind. Das ist ja ein System, das sich mit der Aufklärung über verschiedene MeToo-Skandale dann auch nochmal sehr deutlich gezeigt hat, wie sehr die patriarchale Gewalt innerhalb dieser Systeme auch auf die Spitze getrieben wird. Aber auch viel subtiler wirken da patriarchale Mechanismen, wenn etwa Männer in bestimmten Gruppen immer noch in der Mehrheit sind und die weiterhin das Sagen haben, dann werden sie immer wieder auch ihresgleichen adressieren.
Jetzt ist es ja so, Sie haben es anfangs schon gesagt, Deutschland ist mit dieser Situation nicht allein. Weltweit geht der Anteil der Frauen in Machtpositionen zurück. In den USA findet gerade eine große kulturelle Umwälzung statt. Diversitätsprogramme werden gestrichen, Leistungen von Frauen aus Geschichtsbildern gestrichen. Wäre es da vielleicht ein besonders kluger, weitsichtiger Schritt, würde die Politik in Deutschland anders vorangehen?
Ja, natürlich wäre es klug, wenn die deutsche Politik sich quasi nicht einreihen würde in die große rechte Mobilisierung. Die deutsche Politik reiht sich aber ein. Einen Punkt hatten wir noch gar nicht, was nämlich eigentlich auch schon längst abgeschafft ist. Werden sollte, ist die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches. Und auch das hat die SPD nicht durchsetzen können in den Koalitionsverhandlungen. Und das ist Teil einer Politik, die total dem rechten, patriarchalen Geschlechtermodell entspricht, das auch ein Donald Trump vertritt.
Tatsächlich erleben wir ja weltweit einen Backlash. Männer, Autokraten regieren die Welt, Orban, Erdogan, Trump, wenn man ihn so nennen darf, Putin. Und sofern freie Wahlen überall stattfinden, da heißt es immer, die Zeiten, die sind so unsicher, man verlangt nach einer harten Hand. Und man muss natürlich sagen, auch Frauen haben gewählt. Trauen manchmal Frauen anderen Frauen auch zu wenig zu?
Das ist wiederum auch Teil des patriarchalen Systems, dieser Konkurrenz unter Frauen und dieser Selbstabwertung, in die Frauen auch hineinsozialisiert werden und erzogen werden, kann man wiederum durch Solidarität unter Frauen und queeren Menschen natürlich begegnen, sich gemeinsam wehren gegen dieses patriarchale System.
Kommen wir noch einmal auf tatsächlich den aktuellen Koalitionsvertrag zu sprechen. Am Ende, Frau Wiedemann, das Ehegattensplitting, da hat sogar schon die OECD 2023 die damalige Regierung angemahnt und gesagt, das müsst ihr mal dringend reformieren, allein aus wirtschaftlicher Sicht, denn es fehlen Fachkräfte, Frauen sind häufig Fachkräfte. Wie kann man das einordnen? Warum rekrutiert man nicht über die Abschaffung dieses Ehegattensplittings auch mehr Frauen für den Arbeitsmarkt. Da muss man noch nicht mal Feminist sein.
Also ich würde denken, aus genau den Gründen, die Sie gerade genannt haben, war zum Beispiel auch die FDP ja für die Abschaffung des Ehegattensplittings. Vielleicht weniger aus feministischen als vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen. Dass die CDU aber so sehr, CDU, CSU so sehr daran festhält, offenbart eben auch, was für ein traditionelles und eben dann damit auch patriarchales Familienmodell ihnen immer noch als ideal scheint. Und das ist eines, in dem die Frau nicht gleichermaßen erwerbstätig ist wie der Mann. Und die Frau bleibt vor allem zu Hause und kümmert sich um Haushalt und Kinder. Das ist das Familienmodell, das nicht nur die AfD, sondern das auch CDU und CSU weiter propagieren. Und deshalb wollen sie auch am Ehegattensplitting festhalten.
Gut, die SPD hat es aber auch nicht durchgesetzt. Das muss man an dieser Stelle festhalten.
Genau.
Also da waren offensichtlich andere Sachen ja auch sehr viel wichtiger. Würden Sie, Frau Wiede, man diesem Koalitionspapier zustimmen?
Nein.
Eine klare Antwort der Soziologin Caroline Wiedemann. Mit ihr habe ich gesprochen über den Koalitionsvertrag unter feministischen Gesichtspunkten. Zur Zivilisation oder besser zu deren Errungenschaften gehört auch ein angemessener Umgang mit den anderen Geschlechtern. Wie wir uns zueinander verhalten, wie sich dies in unserem Städte-Wohnungsbau zeigt, das macht eine Ausstellung in der Kunsthalle in München deutlich. Sie stellt die Frage, wie wir heute leben, indem sie in die ganze Welt und sogar ins All blickt. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Der Startschuss geht direkt ins Weltall. In die vermeintliche Zukunft unserer Zivilisation. Eine Ariane 5 Rakete schießt imposant aus dem Urwald Französisch-Guyanas hinauf in den Himmel. Das erste Foto der Ausstellung hat Michael Najar gemacht. Er will es als Metapher verstanden wissen. Für
die zivilisatorische Entwicklung der Spezies Mensch, weil wir natürlich irgendwie aus dem Urwald kommen und jetzt sozusagen einen zivilisatorischen Entwicklungsgrad erreicht haben, der es uns möglich macht, diese Erdgebundenheit zu verlassen. Und ich glaube, wir müssen es schon auch als Möglichkeit und Chance begreifen, neue Dinge aufzubauen, zu entwickeln, aus dem momentanen Chaos heraus auch wieder positiv auch in die Zukunft zu denken.
Ein optimistischer Auftakt, der gleichzeitig von zwei zivilisatorischen Höchstleistungen der Menschheit flankiert wird und von zwei Fotostars. Rechts eine Aufnahme von Candida Höfer aus dem Augustinerchorherrenstift St. Florian. Riesige Bücherwände unter einem göttlichen Deckenfresko. Links ein Foto von Thomas Strutt aus dem Pergamonmuseum Berlin, der berühmte Altar von König Eumenes II. So kann man starten. Futurismus, Wissenschaft, Religion, Literatur, Hellenismus, die hehre Kunst. All das ist in diesem ersten Raum präsent. Die Ausstellung versucht erst gar nicht, den Begriff Zivilisation zu definieren, zu kategorisieren oder chronologisch abzuarbeiten. Gut so. Es geht direkt in die Bildwelten von 110 mal mehr, mal weniger bekannten Fotografinnen und Fotografen und einen Raum weiter in den Bienenstock, den wir Menschen bewohnen. So heißt die erste thematische Gruppierung frei nach dem US-amerikanischen Autor Tom Wolfe und dessen Fegefeuer der Eitelkeiten, erklärt Kurator Stefan Kirchberger.
Also ich glaube, es wäre ja nichts langweiliger als eine Zivilisationsausstellung, die sich abarbeiten würde an Erziehung, Verkehr, Politik, Religion und das nacheinander mal. Deswegen sind wir ganz assoziativ und ganz sogar literarisch so poetisch vorgegangen. Der erste Raum, der sich mit der Urbanität beschäftigt, der heißt Bienenstock und ist vielleicht auch ein Türöffner dafür, sich nochmal anders Gedanken zu machen.
Die menschlichen Bienen wuseln umher in ihren wabengleichen Häusern von Mexiko-Stadt, in einem Slum von Mumbai oder auf einem Obst- und Gemüsemarkt in Sao Paulo. Fotografen wie Fotos in der Ausstellung sind natürlich international, zeigen Schauplätze und Menschen aus der ganzen Welt. Nur so lässt sich unsere eine Zivilisation, die ja ein Resultat unterschiedlicher regionaler Zivilisationen ist, historisch wie gegenwärtig verstehen. Am Ende sind die Unterschiede gar nicht groß und man hört schnell damit auf, nach Orten oder Namen zu suchen. Stattdessen staunt man über die globalen Ähnlichkeiten von zum Beispiel Hotelzimmern, Industrieanlagen oder Werbetafeln. Unsere Zivilisation als Produkt von Kapitalismus und Kosmopolitismus.
Das Interessante ist, dass sich ganz oft in Objekten spiegelt, wie die Zivilisation drumherum ist. Alles um uns herum ist Zivilisation. Die Frage ist halt, ist es gut fotografiert und erzählt es eine für uns nachvollziehbare Geschichte?
Von der Grausamkeit unserer Zivilisation erzählen etwa die von Raphael Dalla Porta wie altmeisterliche Stillleben fotografierten Antipersonenminen. Schrecklich schön. Vom menschengemachten Klimawandel erzählen Gideon Mendels frontal aufgenommene Porträts von Personen, denen Feuer und Flut das Zuhause zerstört haben. Und von Kontrolle und Größenwahn erzählt ein Foto aus dem Sitzungskeller des Fußball-FIFA-Rats im dritten Untergeschoss des Gebäudes. Eine Szenerie wie aus Stanley Kubricks Film Dr. Strangelove. Nicht zuletzt ist die Fotografie selbst eine große Zivilisationsleistung. Diese feiert die Kunsthalle in dieser XXL-Schau mit XXL-Abzügen und einem XXL-Thema, dem man natürlich nur in Teilen gerecht werden kann. Genau darin liegt die Faszination des Unterfangens.
Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Civilization, wie wir heute leben, zu sehen in der Münchner Kunsthalle. Auf jeden Fall, da leben wir in Europa in ziemlich großer Hitze. Der gestern vorgelegte Klimabericht von Copernicus ist alarmierend. Vielerorts da versucht man gegenzusteuern, so ist Kopenhagen inzwischen der Traum aller Radfahrerinnen und in Barcelona, da gibt es sogenannte Superblocks, Viertel, in denen Poller und Blumenkästen Autos verbannen. Eine Stadt, die ganz besonders engagiert den Klimawandel bekämpft, ist Paris. Gerade hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo erneut 500 Straßen benannt, die in den nächsten Jahren autofrei werden sollen. Rika Hansen ist Professorin für ökologische Stadtentwicklung an der Universität Geisenheim und von ihr, da wollte ich wissen, Frau Hansen, in Berlin, da war die Friedrichstraße mal autofrei, nun rollt wieder der Verkehr. In München, da gibt es immer nur im Sommer verkehrsberuhigte Straßen. Nimmt man den Klimawandel bei uns weniger ernst als in Frankreich, genauer in Paris?
Also der Klimawandel, ich würde sagen, er wird schon ernst genommen. In den Städten werden auch Anpassungsmaßnahmen geplant, aber wir sind halt sehr, sehr langsam und wir haben es halt immer noch nicht geschafft, wirklich die Verkehrswende in den Gang zu bekommen. In Bezug auf Paris muss man aber auch sagen, die Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte die Olympischen Spiele als wichtigen Katalysator, um diese Veränderung voranzutreiben. Und auch in Paris gibt es durchaus Kräfte, konservative Kräfte, die sehr stark dagegen arbeiten. Und es ist eine Frage mit dem nächsten Bürgermeister oder der nächsten Bürgermeisterin, ob da nicht auch der sogenannte Rollback erfolgen wird.
Genau, Sie sagen es gerade. Also ich glaube, Anne Hidalgo ist die unbeliebteste Politikerin Frankreichs derzeit. Also da stimmen lange nicht alle zu. Wie kann man denn den Menschen, auch den Menschen, die in der Stadt wohnen, die in die Stadt wollen, näher bringen, wie wichtig das ist, die Stadt zu transformieren?
Ich würde halt denken, dass eigentlich das Thema Luftqualität ein extrem schlagendes Argument sein möchte, weil schlechte Luft, der Feinstaub, der eben übrigens auch mit Elektroautos nicht verschwinden würde, sorgt für Atemwegserkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nur diesen Zusammenhang, den merkt man natürlich nicht.
Feinstaub, autofreie Zonen, das ist ja das eine. Aber die versiegelten, verdichteten Flächen in Städten, die eben ja auch viel Hitze abgeben. Wie kann man da stadtplanerisch aus Ihrer Sicht umschwenken in den nächsten Jahren?
Da wird natürlich auch umgedacht. Man muss halt sagen, Entsiegelung ist eben relativ kostspielig. Wir haben kleine Flächen, wir müssen sie aufbrechen. Wir müssen schauen, was im Untergrund ist. Wir müssen Bodenstrukturen wiederherstellen. Und wir brauchen natürlich auch in der Stadt robuste, pflegeleichte Flächen. Egal, was wir machen, wir müssen auf jeden Fall auch in Personal investieren, in qualifiziertes Personal, was die Pflege dieser Flächen betreiben wird. Und das ist natürlich gerade aktuell ja kein einfaches Thema.
Warum? Weil das Geld fehlt?
Weil das Geld fehlt, genau. Und weil wir auch eben sehr, sehr viele Infrastrukturen, soziale Infrastrukturen, technische Infrastrukturen haben, die sanierungsbedürftig sind.
Was meinen Sie eigentlich genau mit Infrastruktur? Meinen Sie damit Gebäude? Meinen Sie damit Straßen? Was heißt Infrastruktur im Zusammenhang mit Stadt?
Ja, Infrastruktur ist natürlich sehr vieles, angefangen von unserer Verkehrsinfrastruktur, aber natürlich auch die soziale, die Bildungsinfrastruktur, aber eben auch die grüne und blaue Infrastruktur, die Bäume, die uns Hitzeentlastung bringen könnten, die auch einen gewissen Anteil an Feinstaub aufnehmen könnten.
Frau Hansen, gibt es sowas wie ein Maßnahmenpaket, was man direkt ergreifen könnte, so nach dem Motto Autos raus, Fahrräder, Fußgänger rein, und was könnte das noch sein?
Wenn wir die Verkehrswende vorantreiben wollen, dann ist es auch ein kulturelles Projekt und wir müssen das in Schulen, in unserer Gesellschaft eben verankern. Die Sorge ist ja immer, wenn die Autos rauskommen, dann bleiben eben den Geschäften die Kunden weg. Aber Studien haben eigentlich erwiesen, dass Fußgänger und Radfahrer sehr viel häufiger in Geschäfte einkehren und im Endeffekt auch mehr Geld dort lassen. Das heißt, eigentlich eine gut gemachte Transformation kann eben auch der lokalen Wirtschaft Vorteile bringen.
Gibt es schon eine Stadt in Deutschland, die Vorbildcharakter hat, wo Sie sagen, die ist schon wirklich auf einem guten Weg? Ich glaube, Hannover will bis 2030 autofrei werden. Ist das so die Spitze?
Hannover hatte eben auch den Vorteil der Expo 2000, die sehr viele positive Veränderungen in die Stadt gebracht hat. Aber seitdem habe ich auch den Eindruck, dass dort eben früh genug Bäume gepflanzt wurden, sodass sie jetzt schon eine Schattenwirkung erbringen.
Gefühlt habe ich jetzt so den Eindruck, kulturelle Großereignisse, die sorgen dann auch für klimafreundlichere Städte am Ende des Tages?
Ja, ist vielleicht auch eine bisschen schwierige Botschaft. Großevents sind natürlich Events, wo Städte sich als besonders fortschrittlich und nachhaltig zeigen wollen. In anderen Fällen, Kopenhagen beispielsweise, waren es dann eher schlimme Überschwemmungen, die sozusagen dieses Fenster für einen Politikwandel eröffnet haben. Das kann man sich natürlich genauso wenig wünschen. Es zeigt sich halt nur, dass solche Sonderereignisse die Möglichkeit eröffnen, vom üblichen Geschehen abzuweichen.
Sagt Rieke Hansen, Professorin an der Universität Geisenheim, zum Thema grüne Stadtplanung im europäischen Vergleich. Und auch in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es jetzt zunächst um den Klimawandel.
Ja, denn der macht inzwischen auch Kunstwerken zu schaffen. Im Deutschlandfunk warnte heute Theresa Hilger, Restauratorin am Freisinger Dom.
Natürlich auf lange Sicht ist es ja schon zu erwarten, dass mit den immer heißer werdenden und trockeneren Sommern das trockene Klima auch im Innenraum ankommt. Und eben gerade Werkstoffe wie Holz dann entsprechend Schaden nehmen und sich auch verändern. Oder auch die Lichtexposition, die verstärkte, ist natürlich auch ein Schadfaktor für Kunst- und Kulturgut.
Ja, so führt die Hitze etwa zur Schrumpfung von organischen Materialien wie Papier, Textil oder Holz. Theresa Hilger und andere Experten forschen nun in einem groß angelegten Projekt an Methoden, um die jahrhundertealten Klimawandelopfer auf möglichst nachhaltige Weise zu erhalten. In Sichtweite des Bundestags und des Bundeskanzleramts soll künftig ein 30 Tonnen schwerer Findling an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erinnern. Heute begannen die Bauarbeiten. Einer der Initiatoren ist der Direktor des Polen-Instituts in Darmstadt, Peter Oliver Löw. Er findet es wichtig, mit diesem Denkmal auf den universellen Charakter von den Verbrechen im Krieg hinzuweisen, sagte er gegenüber Deutschlandfunk Kultur.
Auf ähnliche Art und Weise werden Menschen verschleppt zur Zwangsarbeit oder versklavt oder ihre Rechte beraubt. Das sind Parallelen, auf die man hinweisen kann. Gerade auch in einer Einwanderungsgesellschaft wie der deutschen Gesellschaft, wo viele Menschen sind, die in ihren Herkunftsgesellschaften ebenfalls Dramatisches erlebt haben. Für die kann man zeigen, dass Geschichte eigentlich ganz viel mit der Gegenwart und Gegenwart ganz viel mit Geschichte zu tun hat.
Der Findling soll dabei nur ein erstes Symbol sein, denn eigentlich ist seit letztem Jahr beschlossen, ein deutsch-polnisches Haus aufzubauen für Ausstellungen zur gemeinsamen Geschichte. Die Umsetzung lässt allerdings noch auf sich warten. Die Mondlandung habe nie stattgefunden und der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki auch nicht. Wenn in Büchern historische Fakten geleugnet werden, dürfen Stadtbüchereien solche Werke mit Warnhinweisen versehen. So der Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster. Ein Autor hatte die Stadtbücherei Münster wegen eines solchen warnenden Aufklebers verklagt. Das Gericht findet dagegen, es sei sogar der gesetzliche Auftrag, auf problematische Inhalte hinzuweisen. Mit dem Titel Treasures of European Film Culture würdigt die Europäische Filmakademie Orte, die in irgendeiner Weise bedeutsam für das europäische Kino waren. Heute wurden der Liste 11 weitere Orte hinzugefügt, darunter etwa das Günter-Rohde-Haus im Hunsrück als Teil der Kulisse für den Film Heimat 3 von Edgar Reitz und das Berghotel Schatzalp in Davos als Schauplatz der Tragikomödie Ewige Jugend. Damit gibt es jetzt insgesamt 60 Treasure-Orte in der Filmerbeliste. Und für die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz hat der Streetart-Künstler Falk Lehmann ein riesiges Bild des Holocaust-Überlebenden Justin Sonder an eine Hausfassade gesprayt. Dazu den Satz: Ich wollte überleben.
Und das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Taurus in die Ukraine, eine Bruchlinie zwischen Union und SPD, das fragen die Informationen am Abend. Ein weiteres Thema, Krieg in Gaza, immer mehr Reservisten in Israel verweigern den Dienst. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig und ich sage danke fürs Zuhören.